Schwerpunkt Theater. Der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.
Können wir uns das eigentlich leisten? Hallo, mein Name ist Thilo Sauer und diese Frage ist mit Absicht sehr ungenau gestellt. Was soll das eigentlich sein? Einerseits können wir diese Menge an Theatern in Deutschland angesichts von Inflation, Wirtschaftskrise und Haushaltslöchern überhaupt noch finanzieren. Andererseits kann unsere Gesellschaft, in der Werte und das demokratische Selbstverständnis immer weiter bröckeln, den Verlust dieser offenen Orte verkraften. Damit herzlich willkommen zu Schwerpunkt Theater, dem Podcast zum Magazin Die Deutsche Bühne. Wir fragen in unserem aktuellen Schwerpunkt im Heft nach dem Wert des Theaters. Anlass sind große Debatten um Kürzungen, die aktuell geführt werden. Im Etat der Kulturstaatsministerin wurde der Rotstift angesetzt. In München und Berlin wird im Haushalt gespart, vor allem auf Kosten der Kultur. Einzelne Häuser mit durchaus viel Renommee befürchten das komplette Aus. Und auch in der Fläche wird immer wieder mit der Schließung von Häusern und Sparten gerungen. Das beobachten auch wir bei der Deutschen Bühne sehr aufmerksam und in diesem Fall Detlef Bauer, Chefredakteur und verantwortlich für den aktuellen Heftschwerpunkt. Hallo Detlef.
Hallo.
Ich fange mal ganz dystopisch und ein bisschen privater an. Du bist ja mit voller Begeisterung in der ganzen Republik unterwegs und besuchst regelmäßig Theater, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen. Was befürchtest du denn als Besucher, wenn der Kahlschlag doch irgendwann Realität wird? Hast du Angst vor Leerstellen und vielleicht auch ein bisschen Langeweile im Programm der Theater?
Also ich befürchte eigentlich mehr einen schleichenden Abbau als jetzt einen radikalen Kahlschlag. Die Kürzungsbeschlüsse in München und Berlin, die sind ein radikaler Einschnitt. Das ist wirklich also über 10% an Einsparungen im Kultur- und Theaterbereich sind wirklich so noch nicht da gewesen. Zumal Berlin, die Hauptstadt, und München, die Landeshauptstadt, das leuchtende München, natürlich schon auch Strahlkraft in den Bund und in die Länder hinein auch haben. Aber trotzdem ist selbst in den beiden Städten noch nicht so ganz auszumachen, was die Einsparungen eigentlich bedeuten. Was natürlich damit zusammenhängt, dass sie so kurzfristig verabschiedet wurden, dass es die Theater selbst noch nicht einschätzen können.
Aber trotzdem die Frage, also es ist ja nicht nur, okay, dann fallen zwei Premieren weg. Man hat ja auch immer so ein bisschen die Befürchtung, weil ja dann so auf Fragen gezielt wird, wie ist die Auslastung, wie sehr finanzieren die sich selbst die Häuser, dass man da vielleicht dann auch in Zukunft mehr und mehr auf Nummer sicher geht und das Experiment dann doch weglässt. Also, ja.
Ja, die Gefahr, die besteht natürlich, dass Stadttheater weniger riskieren. Andererseits ist es ja auch nicht unbedingt und automatisch schlecht, wenn man aufs Publikum zugeht und Stoffe macht, die fürs Publikum interessant sind. Also Unterhaltung ist nicht automatisch schlecht und gezwungen zu sein, genau zu überlegen, was für ein Theater mache ich in dieser Stadt und für wen, ist ja auch nicht nur von Nachteil. Was natürlich verhängnisvoll ist, und das stellen wir dann auch in einem Artikel in dem Schwerpunkt fest, wenn beispielsweise in Celle in der jetzigen Spielzeit ein großes Jubiläum gefeiert wird, 350 Jahre, und gleichzeitig die Gelder gekürzt werden, beziehungsweise die deutlichen Tariferhöhungen, die es in den letzten Jahren gab, nicht vom öffentlichen Geldgeber aufgefangen werden. Und das bedeutet in Celle, dass ausgerechnet im Kinder- und Jugendtheater gespart wird. Das ist also gestrichen wird. Und das ist natürlich verhängnisvoll.
Ich bin ja in einer Kleinstadt aufgewachsen mit einem viel zu großen Theater. Man ging damals davon aus, dass diese Stadt riesig wird. Ist dann nicht passiert. Debatten um die Schließung gehörten für Theaterfans seit Jahren zum Alltag. Bundesweit hat das aber Ende letzten Jahres, du hast es schon erwähnt, Berlin und München, so Leuchtturmstädte, was so Theater angeht, hat das nochmal eine neue Qualität bekommen. Wie habt ihr denn in der Redaktion diese Meldungen, als die dann so kamen, so ein bisschen überraschend auch in der Größenordnung erlebt und wahrgenommen?
Es hatte sich schon abgezeichnet in den letzten Monaten, in München sogar auch schon länger. Insofern war es jetzt nicht eine Riesenüberraschung, aber man kann es dann doch nicht glauben, wenn man dann hört, dass die Sanierung der Komischen Oper gestoppt werden soll und kein Mensch weiß, wie es mit diesem wichtigen Opernhaus in Berlin weitergehen wird. Insgesamt war bei uns der Eindruck, also gerade im Fall Berlin, dass das einerseits quantitativ eine neue Qualität ist. Also wenn Theater 12% einsparen sollen, was einfach so ohne weitere Vorbereitung nicht zu machen ist. Also was bedeutet, dass ganz massiv Vorstellungen ausfallen müssen. Und das eigentlich bedeutet es ja auch, dass schon unterschriebene Verträge mit freien Künstlerinnen und Künstlern gebrochen werden müssen. Die Theater müssen ja ein bisschen Vorlauf haben in der Planung. Aber es ist wie eben diese zum Glück dann doch nochmal abgewendete Unterbrechung der Sanierung der Komischen Oper, die auf Dauer natürlich teurer geworden wäre, als wenn man jetzt weiterarbeitet. Das bedeutet auch eine schon neue Qualität im negativen Sinne in der Kulturpolitik. Das bedeutet, dass die Verwaltung und der Name ist halt Cialo, der Kultursenator in Berlin, der offensichtlich fachlich, was Theater angeht, nicht gut Bescheid weiß, der nicht weiß, wie Theater funktionieren oder den es nicht interessiert. Es ist deswegen sowohl quantitativ als auch qualitativ sozusagen bei den Kürzungen eine neue Dimension. Und es ist ja auch klar, dass weniger Geld da ist bei der öffentlichen Hand. Man muss aber immer sehen, dass eine deutliche Kürzung der Kulturetats die Etats der Städte oder Länder ja auch nicht sanieren wird, nicht ansatzweise. Und das Gegenbeispiel, das leuchtende Gegenbeispiel ist halt Hamburg, das auch jetzt den Kulturetat deutlich erhöht, wobei Carsten Broster, der Kultursenator, dann dennoch sagt oder sagen muss, dass es ja eigentlich nur die Inflation der letzten Jahre dann auffängt. Also wir haben ja auch versucht abzufragen bei Theatern im Land, wie sie die Situation einschätzen, damit wir auch nicht nur auf Berlin und München gucken in dem Schwerpunkt. Gerade auch aus der freien Szene war schon ganz stark zu hören, der Wunsch einfach nach Verlässlichkeit, nach Nachhaltigkeit der Förderung. Und durchaus ja auch die Bereitschaft zu gucken, wo man sparen kann und was man verändern kann. Das ist natürlich, also man kann jetzt sich als Theater auch nicht hinstellen und sagen, uns interessiert nicht, wie die öffentlichen Finanzen sind. Theater ist wichtig, wir brauchen weiterhin so viel Geld wie bisher. Also es muss schon auch eine Bereitschaft geben zu gucken, was geändert werden muss, wo die Prioritäten sind. Aber wichtig dabei halt, dass man zusammenarbeitet, dass man miteinander spricht, was in Berlin und ja wohl auch in München nicht stattgefunden hat. Die Theater wurden ja vor vollendete Tatsachen gestellt, anstatt dass man mal sich zusammensetzt und gemeinsam guckt, wo kann man sparen, was kann man verändern.
Absolut. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, immer bei diesen Kürzungsdebatten, gerade im Bereich Kultur, dass da manchmal so ein bisschen die Vision fehlt. Da heißt es immer bloß so, hier Posten könnte man streichen, aber dass man da manchmal vielleicht auch effektiver mit Synergien arbeiten würde, um Geld einzusparen. Aber das wollen wir vielleicht nicht vertiefen, weil glücklicherweise müssen wir diese Vision ja nicht umsetzen. Wir können sie ja höchstens vorschlagen. Kommen wir mal auf den aktuellen Schwerpunkt im Heft. Die Debatte um Kürzungen brodelt ja schon ewig eigentlich. Du hast gesagt, es hat sich auch schon abgezeichnet. So wie sie aktuell verkündet wurden, die Kürzungen stehen jetzt, soweit ich das mitbekommen habe, seit Dezember 2024 so quasi fest im Raum, wird jetzt natürlich immer noch viel debattiert. Das heißt, die Lage bleibt in Bewegung. In Berlin hatte ich mitbekommen, die Frage nach Kinder- und Jugendtheatern, die wurden dann doch wieder rausgenommen, weil man festgestellt hat, die sind doch viel zu wichtig für die Stadt. Und jetzt haben aber doch wieder welche, hatte ich erst neulich gelesen, gesagt, ja, aber das reicht trotzdem nicht. Wenn wir so nicht wissen, wie es weitergeht, dann müssen wir zumachen. Sind jetzt nicht die Größten, also ist jetzt nicht das Grips oder so, aber es sind einige gewesen, hatte ich gelesen beim RBB. Wie seid ihr denn da an diesen Schwerpunkt rangegangen? Was war euch wichtig bei so einer Debatte, die so lange schwelt und die immer noch so fragil ist, wo man nicht weiß, was passiert da jetzt morgen?
Ja, wir haben, wie schon erwähnt, versucht, so eine kleine Umfrage zu machen in der Theaterlandschaft, damit wir so ein bisschen Überblick kriegen, wie die Situation ist. Das ist aus verschiedenen Gründen dann aber schwierig geworden. Also man kann das nicht, jedenfalls nicht mit unserem Personal. Da bräuchte man dann schon, weiß ich nicht, einen Riesenstab an Leuten, die ganz genau vor Ort recherchieren und abgleichen, damit auch die Zahlen dann vergleichbar sind. Also da sind wir nicht wirklich zum Ergebnis gekommen, weil zum großen Teil die Theater dann, also weil die Entscheidungen noch nicht gefallen waren, weil die Theater noch nicht abschätzen können oder sagen können, was diese Sparungen konkret bedeuten werden für sie. Zum Teil auch, weil Theaterleute gesagt haben, wir sind vor Ort mit der Stadt oder mit dem Land noch im Gespräch und wir wollen und können da jetzt während dieser Gespräche öffentlich nichts zu sagen, weil das sonst den vertrauensvollen Dialog stören würde. Zu meiner Überraschung war es in vielen ostdeutschen Ländern, war eigentlich zu hören, dass die Theaterfinanzierung eher, also zum Beispiel in Thüringen, für ein paar Jahre durchaus gesichert ist. Das ist ganz anders als in anderen, also auch in westdeutschen Ländern wie zum Beispiel Niedersachsen, wo schon seit vielen Jahren das Problem ist, dass das Land nicht automatisch für alle Stadttheater die Tariferhöhungen übernimmt. Und die waren ja beträchtlich in den letzten Jahren und stellen die Theater deswegen vor große Probleme. Wie gesagt, es ist den Theatern wichtig, dauerhaften, intensiven Austausch zu haben. Es hat sich gezeigt, dass gerade für die Theater der freien Szene, auch für die großen Produktionshäuser, wir haben in dem Schwerpunkt auch ein Porträt über die Situation am Festspielhaus Hellerau, was nun zu den großen Playern in Deutschland in der Festspielszene gehört. Für die ist natürlich das große Problem, dass sie weniger feste Zuwendungen bekommen, sondern viel stärker von Projektmitteln abhängig sind. Und die Projektmittel sind die, die als erste gestrichen werden, wenn kein Geld mehr da ist. Das hat dann wieder natürlich verheerende Folgen für freie Gruppen und freie Künstlerinnen und Künstler.
Zumal ich auch immer das Gefühl habe, diese Projektfördermittel sind auch total unwirtschaftlich. Also was ich so von freien Gruppen, jetzt nicht unbedingt von den Häusern, sondern eher von den Gruppen höre, ist, man schreibt da ewig Anträge und am Ende kriegt man es gar nicht, hat aber Tage drauf verschwendet und muss da auch Sachen reinschreiben, die man noch gar nicht wissen kann, weil man will ja erst arbeiten, weiß nicht, was am Ende der Arbeit bei rauskommt. Ist ja ein künstlerischer Prozess, also insofern schwierig.
Naja, es beschränkt die künstlerische Freiheit natürlich, weil auch dann ja auch thematisch Vorgaben gemacht werden, was gefördert wird. Und das, also durch diese Projektvergaben nimmt die Verwaltung, die Politik oder die Stiftung dann eben auch künstlerische Vorgaben vor, die Arbeit dann beeinflussen. Also manches bei der Bundeskulturstiftung hat dann auch positive Folgen gehabt, dass es eben eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Stadttheatern und freier Szene gab. Aber es besteht natürlich immer die Gefahr, dass durch solche Projekte die künstlerische Freiheit eingeschränkt ist.
Seit langer Zeit gab es im Heft auch mal wieder eine Zusammenarbeit mit einer Illustratorin, die diesen Schwerpunkt quasi gestaltet hat und da auch so, weiß ich nicht, vielleicht so was wie eine zweite Ebene noch eingebaut hat. Was war da so euer Ansatz, die Idee dahinter?
Ja, wir haben Charlie Casanova gefragt, eine Künstlerin, die Illustration, Malerei, Film und Fotografie verbindet und die auch viel im Theater arbeitet, die wir vor einigen Jahren schon porträtiert hatten im Heft, die auch damals auf dem Cover war. Wir haben sie angefragt und sie war gleich begeistert, sozusagen eine andere Ebene noch auf diesen schweren Schwerpunkt sozusagen zu setzen, weil ihre Illustrationen ziemlich bissig, finde ich, und schonungslos, aber eben auch mit einem gewissen Humor und einer Ironie die Folgen der Kürzungen oder möglicher Kürzungen auf die Theater beschreiben. Also das ist jetzt im Podcast nicht so leicht zu erklären. Also am besten schaut man da wirklich ins Heft oder notfalls auch in die Digitalausgabe. Aber da ist dann zum Beispiel ein Hamlet in klassischem Kostüm einmal mit Totenkopf in der Hand für seinen Monolog und dann ist der Totenkopf eben weg, weil die Requisite ja sparen muss. Aus Anlass des Heftes und dieser Begleitung haben wir jetzt auch das Porträt von Charlie Casanova dann online nochmal gestellt. Und das ist auch auf Social Media verlinkt. Also das lohnt sich, denke ich, schon, ihre Arbeiten, ihre Karikaturen mal genauer anzuschauen.
Es lohnt sich also nicht nur, den zu lesen, sondern sich ihn auch einfach anzuschauen, diesen Schwerpunkt. Wir werden die Frage, was ist uns das Theater noch wert, weiter vertiefen. Später Detlef und ich, vorher habe ich mich mit zwei Theatermenschen verabredet. Zuerst verbunden bin ich mit Sven Schlöttke. Er fand in den letzten Jahren der DDR über kleine Umwege zum Theater. In einem Text in unserem aktuellen Schwerpunkt im Heft beschreibt er, wie er das Theater als Ort von Utopien erlebt hat, auch gesucht hat und wo auch große gesellschaftliche und politische Fragen mit ästhetischen Mitteln verhandelt wurden. Inzwischen ist der Co-Leiter am Mülheimer Theater an der Ruhr und prägt selbst das deutschsprachige Theater mit. Wie und warum, das wollen wir jetzt erörtern. Hallo, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Hallo.
Sie berichten in Ihrem Text, wie Sie im Theater der DDR geprägt wurden. Ich selbst bin nur nachgeboren, 1989, aber Theater hat in der DDR, so habe ich das mitbekommen, einen hohen Stellenwert und wurde auch gefördert. Die Theater waren damals nicht ganz frei zu machen, was sie wollen, aber sie konnten sich sicher fühlen, dass sie etwas machen können. Vermissen Sie das auch so ein bisschen, diese Sicherheit?
Die Sicherheit vermisse ich nicht. Ich habe sie auch nicht so empfunden. Oder das war nicht der Blick, den ich auf das Theater damals hatte. Also wenn man ans Theater geht, hat man ja erstmal so einen idealistischen Furor und sucht da etwas, was man sonst in der Gesellschaft nicht findet. Und das war in der DDR ja das Besondere am Theater. Das war so ein vergleichbarer Raum wie der, meinetwegen, der evangelischen Kirche, also auch ein gesellschaftlicher Freiraum. Das ist das, was ich vielleicht vermisse, dass das Theater also durch seine andere Funktion eine ganz andere Verwurzelung in der Gesellschaft hatte. Und jetzt hatte das natürlich auch in der DDR, da unterscheidet sich es vielleicht gar nicht. Klar, die Voraussetzung ist eine Meinungsdiktatur oder ein Staat, der sozusagen nur bestimmte Meinungen zulässt. Daraus hat sich eine andere Funktion für das Theater ergeben, aber eben auch sozusagen eine positive Funktion. Also auf der einen Seite gab es natürlich Theater, die den Staat bestätigt haben oder zumindest auf der Oberfläche bestätigt haben oder so positiv, freundlich, kritisch waren. Und auf der anderen Seite hat sich das Theater als Raum für eine andere Form von Austausch, von gesellschaftlicher Kommunikation etabliert, also wie ein Alternativraum, der eine eigene Sprache, eigene Codes entwickelt hat, um über Dinge zu sprechen, über die man in der Gesellschaft eben nicht frei sprechen konnte.
Wenn ich das richtig aus Ihrem Text rausgelesen habe, waren Sie damals auch so ein bisschen auf der Suche nach so Räumen, wo Sachen anders gemacht werden, vielleicht auch eine andere Gesellschaft so ein bisschen erprobt wird. Das ist ja so eine Kraft, die Theater ja durchaus haben kann, dass man sagt, wir probieren das jetzt hier mal ein bisschen anders als Künstler und Künstlerinnen. Die ersten Erfahrungen waren wohl ziemlich ernüchternd. Ihr erstes Haus war von Engstrukturen bestimmt, von oben nach unten durchregiert sozusagen. Aber schließlich haben sie ja doch noch das gefunden, die Häuser, in denen Entwürfe von Welt und Leben getestet wurden und durchgespielt wurden auf der Bühne, beziehungsweise vielleicht auch hinter der Bühne. Wie beeinflusst Sie denn dieser Wunsch und diese Erfahrungen heute in Ihrer aktuellen Arbeit, wo Sie selbst ein Theater leiten?
Was wir hier unternehmen in Mülheim, ist der Versuch, die besondere Geschichte dieses Theaters auf der einen Seite mitzunehmen und auf der anderen Seite auch an den Gründungsmythos dieses Theaters an der Ruhr irgendwie anzuknüpfen, indem wir eben auch radikale Veränderungen und Flexibilität und permanentes Bewegen zum Credo machen unserer Arbeit und das nicht nur inhaltlich, sondern eben auch strukturell. Die Struktur muss sich eben mitbewegen, wie Gesellschaften sich verändern müssen. Insofern versuchen wir, uns permanent neu zu erfinden, eine flexible Struktur zu behalten und nicht aufzuhören, uns auf allen Ebenen zu hinterfragen. So, und das gelingt mal mehr, mal weniger, und einem utopischen Ideal kommt man natürlich nie, man wird das nie erfüllen, man wird dem immer nacharbeiten, aber das ist schon das, was wir versuchen.
Ich würde jetzt aber nochmal nachfragen, weil Sie vorhin kurz darüber gesprochen haben, diese Verbundenheit mit dem Publikum, sage ich jetzt mal, oder mit den Menschen in der Stadt und der Region. Wie arbeiten Sie daran, dass Sie das auch irgendwie schaffen, dieses eigene Ideal vielleicht, dem näher zu kommen?
Wir starten immer, und das fand ich damals auch an dem Gründungsimpuls hier in Mülheim richtig, wir starten immer bei uns selber. Bei unserer inneren Verfasstheit, wie wir miteinander leben und arbeiten. Wir versuchen über kollektive Strukturen, also auch in der Leitungsarbeit, wir arbeiten zu fünft im künstlerischen Programmteam. Wir versuchen, möglichst viel mit allen im Haus zu sprechen, über verschiedenste Formate, über Workshop-Formate, aber auch über, sagen wir, kollektive Entscheidungsvorgänge, die das große Ganze betreffen, wie zum Beispiel, welche Themen bearbeiten wir. Das kommunizieren wir ins ganze Haus, machen Themenvorschläge und dann gibt es tatsächlich so etwas wie eine Abstimmung und die alle Mitarbeiterinnen, die Kunstermöglicher und auch die Künstler entscheiden dann gemeinsam, welches Thema uns in nächster Zeit beschäftigen wird. Und so versuchen wir an der inneren Kultur, wie wir miteinander verbunden sind, zunächst mal zu arbeiten, damit die nach draußen strahlt und damit die Menschen verstehen könnten, dass das Theater ein alternativer, utopischer Raum ist, der an der Art, wie wir arbeiten und miteinander leben, eben ständig dran ist und versucht, in Resonanz und in Schwingung und in Austausch zu geraten. Und das scheint uns wesentlich zu sein, erstmal bei sich zu beginnen, bei den eigenen Strukturen, bei der eigenen Art des Arbeitens, damit die Menschen das vielleicht auch spüren, dass das so ein Ort ist, an dem man sich anders begegnen kann. Und der nächste Schritt sind dann natürlich Ästhetiken, an denen man arbeitet. Ich sage jetzt mal Ästhetiken des Verbundenseins, Ästhetiken der Resonanz, die versuchen, Teilhabe zu ermöglichen und viel Gesprächsraum zu eröffnen und das Theater als Ereignisort erfinden. Deswegen sind wir ja zum Beispiel auch aus dem Repertoirebetrieb ausgestiegen und haben versucht, anders zu arbeiten, um nicht in so Routinen zu geraten und Theater zu so einem kinoartigen, konsumistischen Ort zu machen. Sondern wir versuchen ja schon, die Menschen durch die Art, wie wir jetzt arbeiten, stärker in unsere Themen reinzuziehen und sie auch einzubeziehen in diese Arbeit und möglichst viele Räume zu stiften, in denen man auch gemeinsam über Themen nachdenken kann.
Anlass für unseren Schwerpunkt, über den Wert des Theaters zu sprechen, ist ja auch die Spar- und Kürzungspolitik im Kulturbereich, die wir überall in Deutschland beobachten. Wie sehr fühlen Sie sich denn davon behindert, wenn schon ständig drüber geredet wird, kann das weg oder soll das bleiben?
Wir versuchen mit der Welt, wie sie ist, umzugehen und versuchen natürlich an dem Punkt, wo es sozusagen um die Existenz von Theatern geht oder von uns jetzt, wir sind jetzt gerade an dem Punkt nicht, zum Glück, dann kämpft man natürlich darum, aber wir versuchen natürlich von vornherein die Dinge so zu gestalten, dass niemand auf die Idee kommt, dass es denkbar wäre, uns abzuschaffen. So, aber das ist natürlich ein Allgemeinplatz, das werden wahrscheinlich alle versuchen oder jeder sagt das so, aber ich fühle mich im Moment von Kulturpolitik hier nicht eingeschränkt. Niemand gibt uns was vor, das unterscheidet uns sicherlich auch von anderen Theatern oder von klassischen Stadttheatern, die da ganz andere Vorgaben haben. Wir können hier sehr frei entscheiden und haben zum Glück einen zwar politisch besetzten Aufsichtsrat, aber einen sehr konstruktiven Aufsichtsrat, der das auch als sehr positiv ansieht, dass wir uns verändern, dass wir Dinge anders machen. Also ich hätte natürlich wahrscheinlich in einem anderen Zusammenhang größere Schwierigkeiten, einfach zu sagen, wir spielen nicht mehr im Repertoire, sondern wir spielen nur noch in solchen thematischen Inseln und dazwischen machen wir nur Zielgruppenarbeit. Das ist ja das, was wir tun. So, das hätte ich woanders wahrscheinlich gar nicht durchsetzen können, aber hier war das relativ einfach. Also insofern, die aktuelle Diskussion um Sparpolitik betrifft uns zwar möglicherweise irgendwann auch, im Moment noch nicht, aber ich würde sozusagen an dem, was ich oder was wir hier innerlich tun, nichts ändern. Also weil wir da, glaube ich, sowieso viele Fragen struktureller Natur in der Art, wie wir arbeiten, bereits beantworten. Also wir arbeiten in sehr kleinen, flexiblen Strukturen, wir haben einheitliche Verträge, wir haben bereichsübergreifende Arbeit, und so weiter. Also wir haben ja schon sehr, sehr viel Dinge unternommen, die schon hier mit der Gründung etabliert worden sind und jetzt weiterentwickelt worden sind, die ein anderes Verständnis von Zusammenarbeit und von Theaterstruktur haben. Und deswegen fühlen wir uns da im Moment ganz gut aufgestellt mit den Diskussionen umzugehen.
Sie haben es jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen, dass Sie Theater so machen, dass es quasi gar nicht zur Diskussion steht, ob es da ist oder nicht. Warum ist denn Ihrer Meinung nach Theater so wichtig? Warum brauchen wir es in Deutschland? Warum ist es auch Aufgabe von Politik und Gesellschaft, das Theater am Leben zu erhalten?
Ich habe jetzt nicht gesagt oder ich behaupte nicht, dass wir eine Situation hergestellt haben, in der wir unangreifbar sind oder wo kein Politiker der Welt drauf kommt. Das Theater brauchen wir nicht mehr. Ganz so würde ich es nicht beschreiben, aber wir haben relativ gute Argumente, warum es uns geben sollte. Und wenn ich es verallgemeinere, dann würde ich sagen, in einer derartig fragmentierten und segregierten Gesellschaft, die sich in so viele Nischenräume auseinandergelebt hat, die so porös und zerfallen erscheint, brauchen wir natürlich Räume der Verständigung. Das müssen alternative Räume sein, die, sagen wir mal, einen spielerischen Austausch, spielerisch Resonanzen herstellen. Und insofern sind Theater, ja, wie soll ich das sagen, Kommunikationsmanufakturen. Da fallen mir nicht viele andere Räume in der Gesellschaft ein. Um diese Atmosphäre herzustellen, braucht es, glaube ich, auch eine Binnenkultur, die selber sozusagen an Utopien glaubt und die an dem eigenen Zusammenleben und an dem eigenen Arbeiten ansetzt. Und das spürt dann auch im Publikum. Und das ist eine gute Voraussetzung, um solche gesellschaftlich verbindenden Resonanzräume herzustellen, wo Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, ganz unterschiedlicher sozialer Schichtung eben sich begegnen können. Und ich glaube, dass Menschen diese Räume vermissen, wenn sie jeden Tag den Fernseher anschalten oder durch die Straßen gehen und merken, nee, das ist hier keine Stadtgesellschaft, das sind Stadtgesellschaften, das ist extrem zerfallen und fragmentiert. Und an welchem Ort können wir uns denn wieder gemeinsam verständigen? Und da so einen Ort bereitzustellen, der öffentlich ist, dafür ist Theater da und darum bemühen wir uns.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Als nächstes schauen wir in die Stadt, in die dieses Jahr ganz Europa schaut und im nächsten Jahr vermutlich gleich die ganze Theaterwelt. Seit Mitte Januar ist Chemnitz europäische Kulturhauptstadt und da ist natürlich viel los, auch im hiesigen Theater. Was das für die Wertschätzung bedeutet, bespreche ich jetzt mit Christoph Dietrich, Intendant und Geschäftsführer des Chemnitzer Theaters. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Das Kulturhauptstadtjahr ist gerade eröffnet worden. Die Chemnitzer Theater und die Häuser in der Region sind da natürlich ein wichtiger Teil. Wie ist denn die Stimmung gerade bei Ihnen, Theatermenschen?
Bei uns ist die Stimmung gerade wirklich sehr, sehr gut. Wir haben das Opening bewältigt. Der Festakt, der politische, war bei uns im Opernhaus. Wir haben direkt dafür verantwortlich gezeichnet, waren dann auch bei dem gesamten Tagesprogramm Open Air mit beteiligt. Und es war wundervoll zu erleben, dass zum einen die lange Planung zu wirklich großartigen Veranstaltungen geführt hat. Aber was uns so beflügelt, ist, dass wir das ganze Wochenende, die Tage, Menschen in der Stadt erlebt haben mit einer guten Stimmung und einer Neugier und einer Freundlichkeit, wie es einfach lange nicht mehr war. Wir haben uns gefragt, wo sind die Menschen denn eigentlich sonst, die in einer solchen Fröhlichkeit schon bei den Proben im Open-Air-Bereich da waren und überall eine Freundlichkeit und Sehnsucht nach Kunst und Kultur gelebt haben. Über 80.000 Menschen, die Stadt war rappelvoll. Das war einfach eine Sensation und alle haben irgendwie den Wunsch, dieses Gefühl weiterzutragen, wirklich, dass sich Kulturhauptstadt auch realisiert als ein sozialer Vorgang. Und das macht uns gerade sehr, sehr froh und glücklich, ja auch im Theater.
Viele Theater in Sachsen stehen vor finanziellen Schwierigkeiten. Da geht es um Tariferhöhungen und so weiter. Bei Ihnen quasi um die Ecke sind das gleich Blauen-Zwickau, das Mittelsächsische Theater Freiberg-Döbeln und das Winterstein-Theater im Erzgebirge. Und auch Ihr Haus, habe ich gelesen, muss mehr Kosten stemmen. Hilft Ihnen das Kulturhauptstadtjahr da irgendwie entgegenzusteuern, da vielleicht die Politik mehr auf Ihre Seite zu ziehen?
Sie haben völlig recht. Die sächsischen Theater stehen fest zusammen. Sie sind im Landesverband Sachsen des Bühnenvereins sehr, sehr gut organisiert. Spätestens seit 2018 auch mit großem Erfolg, als es uns gelungen ist, den sogenannten Kulturpakt vom sächsischen Freistaat zu erhalten. Und genau dort liegt es auch gerade die Aufgabe und Sorge innerhalb der Haushaltsbildung im Freistaat und natürlich auch in den Kommunen, diesen Kulturpakt zu erhalten und eigentlich sogar zu verbessern. Das hängt an Fairnessen, die wir inzwischen auf allen Ebenen haben, vom Bund über Land bis zu den Städten, dass es keine Haushalte gibt. Und an einigen Häusern ist die Situation schon relativ kurzfristig ganz schön dramatisch. Auf Ihre konkrete Frage hin, ja, das Kulturhauptstadtjahr hilft unserem Theater in Chemnitz hier tatsächlich. Für dieses Jahr hat es in der Stadt, im Stadtrat, eine ganz klare Entscheidung gegeben, die finanzielle Ausstattung so zu wählen, dass das Theater seine Rolle wahrnehmen kann, die es in diesem gesamten Bewerbungsprozess federführend gehabt hat. Dass sie auch in diesem Jahr, dass wir spielen können, dass wir unsere Open-Air-Konzerte machen können, besondere Projekte und Uraufführungen. Gleichwohl reifen nicht alle Blütenträume. Auch hier haben wir Sorgen und müssen definitiv jeden Euro zweimal anschauen. Aber so kritisch wie bei unseren Nachbarn ist es im Augenblick noch nicht. Das ist kein Freibrief für die Zukunft, das muss ich gleich sagen. Es geht jetzt vor allen Dingen erstmal um dieses Jahr. Und was zusätzlich noch hinzukommt, ist auch die Situation, wie ich es einleitend schon sagte, dass die Mittel, die wir vom Freistaat normalerweise erwarten, auch noch nicht gesichert sind. Es gibt die Erwartungshaltung, dass die zumindest auf der Höhe kommen wie im Vorjahr, aber gesichert ist das noch nicht. Also es gibt immer noch Punkte im Jahr, wo es einschneidende Nachrichten geben kann, die auch unseren Haushalt betreffen.
PolitikerInnen sehen im Kulturhauptstadtjahr natürlich auch eine große Chance, den Tourismus anzukurbeln und auch die Wirtschaft zu stärken, den Standort Sachsen. Ist das für Theater und Kultureinrichtungen auch eine Chance, um EntscheidungsträgerInnen klarzumachen, wofür Theater alles gut ist? Da geht es ja nicht nur um schöne Kunst und Kultur, sondern auch um Standortvorteile, um Demokratie und so weiter.
Das ist es definitiv. Allein die Bewusstmachung eines breiten Kulturbegriffs ist ein ganz wichtiger Effekt. Ich war selber in der Bewerbungsphase von Anfang an sehr aktiv. Das reicht ja bis ins Jahr 2015 zurück. Und dort habe ich es immer wieder erlebt, wenn es Veranstaltungen gab, Gespräche auch mit Verantwortungsträgern, dass gerade aus der Wirtschaft gesagt wurde, was ist denn das für ein Unfug? Chemnitz ist eine Industriestadt. Hier muss was für die Wirtschaft getan werden, nicht hier irgendwelche Kultur finanziert werden. Das ist ja total falsch. Die Wirtschaft muss gestärkt werden. Und natürlich war das Gegenargument, es ist ein Irrtum, das ist nicht gemeint, dass hier einfach ein Tanzfestival stattfindet, sondern es geht von einem sehr breiten Kulturbegriff aus. Und das ist genau das, das ist Wirtschaftsförderung. Letztendlich per se, wenn hier es ein Umfeld gibt, das eben einen guten sozialen Zusammenhalt bietet, das für junge Familien interessant ist, das Fachkräfte hier hält und so weiter. Und diese Bewegung hat stattgefunden. Die Wirtschaft ist dabei, sie beteiligt sich aktiv, sie möchte das. Diese ganz intensive Verbindung dieser Kulturprägung einer Region im Nutzen für die Wirtschaft, die hat sich durchgesetzt, die hat sich bewusst gemacht. Auch hier muss ich sagen, ich bin kein Träumer. Immer wieder, wenn es auch zu Schwierigkeiten kommt und es harte Entscheidungen geben muss für bestimmte Dinge bei öffentlichen Mitteln und so weiter, natürlich wird dort nicht eine Schablone aufgelegt und gesagt, so Kulturhauptstadt, hier gibt es irgendwie eine Vorfahrt für die Kultur. Dort sind immer wieder auch Abwägungsprozesse drin. Aber der Grundstrom, der hier fließt, hat sich eindeutig auch in die Richtung entwickelt, dass es ein Bewusstsein gibt, welchen Nutzen diese starke kulturelle Aktivierung in der Stadt hat.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Auch Detlef war in den vergangenen Tagen mal wieder viel unterwegs im Theater Deutschland und hat spontan noch einige Statements von IntendantInnen eingeholt. Wir beginnen mit Carola Unser vom Hessischen Landestheater Marburg, das als solches auch eine größere Region spielt, wenn ich richtig informiert bin. Da hören wir mal rein.
Vielleicht haben wir als Theater es einfach versäumt, genügend erlebbar zu machen, erfahrbar zu machen, warum wir Medium der Demokratie sind.
Detlef, glaubst du, dass Theater genug Menschen erreichen, um diesen Selbstanspruch zu erfüllen?
Also zunächst, ich glaube auch, dass die Theater gerade auch seit der Corona-Zeit dazu neigen, zu selbstkritisch zu sein und vielleicht auch zu verzagt und zu übersehen, was für große Wirkung sie auch erzielen können. Trotzdem, ja, sie erreichen natürlich nicht genug Menschen. Es wäre besser, wenn sie mehr erreichen würden, aber sie erreichen immerhin mehr als die Fußball-Bundesliga, um eine platte Zahl zu nennen und um einen etwas seltsamen Vergleich zu machen. Ich glaube, die Theater versuchen viel stärker als früher in den 1980er oder 90er Jahren aufs Publikum zuzugehen und Formate zu suchen fürs Publikum, auf neue, auf andere Publikumsgruppen zuzugehen. Aber es ist andererseits wahnsinnig schwierig, das dauerhaft zu, also ein neues Publikum zu gewinnen. Das ist nicht damit getan, dass man einen Workshop macht oder einen Jugendclub oder einen Erwachsenenclub oder ein Stück, weiß nicht, über die eine bestimmte Gruppe in der Stadt. Also das ist dauerhafte Arbeit und das, und dafür brauchen die Theater natürlich wieder die wirtschaftlichen Mittel, die ihnen zunehmend nicht mehr gegeben werden sollen in manchen Städten.
Klar ist also, Theater im Deutschland der Gegenwart sind Orte der Demokratie. Ich würde sagen, das kann man schon so festhalten und als solche möglicherweise auch ein Dorn im Auge von manchen EntscheidungsträgerInnen. Das meint zumindest Andrea Gronemeyer von der Schauburg in München.
Die Belastungen um alle herum sind so groß, dass nicht erkannt wird, dass es hier im Kern um einen Kulturkampf geht. Und um den Kampf um unsere Werte, wie wollen wir zusammen leben. Und dass diese Werte oder diese Kultur ja ihren Hort, wie die Freiheit in den Theatern, in den anderen Kulturinstitutionen natürlich auch hat. Und das wird nicht erkannt in der Dringlichkeit. Man hat nicht erkannt, dass Social Media die wichtigsten Plattformen für Politik geworden sind. Aber man erkennt auch nicht, dass es tatsächlich um Werte geht. Und wenn man nach Polen oder sonst wo hinguckt, das Erste, was ausgetauscht und verändert wurde, waren die Leitungen von Theatern. Und natürlich, man hat in die Judikative eingegriffen. Und da weiß man es eigentlich, wenn die, wohin der Angriff geht und warum das so verteidigungswürdig ist.
Das unterstreicht nochmal sehr den Wert von Theater, finde ich, zu sagen, wie wichtig die für die Gesellschaft sind. Das ist aber auch eine starke These, wie viel Absicht dahinter steckt, finde ich. Wenn man jetzt nach Berlin blickt, du hast es vorhin schon angesprochen, Detlef, so ganz kurz. Und man kann das ja auch im Heft nachlesen, wie da so die Abläufe waren. Da gibt es ja einen sehr schönen Text dazu. Hat man ja schon das Gefühl, dass hier eher mit so Unwissenheit agiert wird und einfach mal so ganz schnell gesagt wird, ja, hier können wir doch kürzen, Sanierung können wir aussetzen. Wie nimmst du die Kulturpolitik an dieser Stelle wahr? Wie agiert die?
Naja, das, was Frau Gronemeyer sagt, ist, glaube ich, eher so ein Blick, ein banger Blick in die Zukunft. In Berlin war es tatsächlich, glaube ich, eher so eine Ignoranz dem Theater gegenüber. Aber es ist ja schon seit einiger Zeit immer wieder festgestellt worden, dass die etablierten Parteien, die grundsätzlich ja einen Sinn fürs Stadttheater haben, sich immer weniger für die Kultur interessieren, dass die Kultur in den Programmen immer weniger eine Rolle spielt und dass es bei der AfD viel mehr drüber nachgedacht wird, wofür das Theater stehen sollte und in welcher Richtung es umgebaut werden sollte. Und da ist es, glaube ich, schon wirklich hilfreich, zum Beispiel nach Polen zu schauen. Ich habe kürzlich auch von polnischen Theaterleuten gehört, so im Rückblick die Jahre der PiS-Regierung, wie da Druck ausgeübt wurde auf die Theater, durch Budgetkürzungen oder Änderungen und natürlich auch durch Entlassungen von Führungspersonal. Andererseits hat sich in der Zeit auch hier und da in Polen gezeigt, zum Beispiel in Krakau auch, dass das Interesse am Theater in Krisensituationen durchaus und die Verbundenheit des Publikums mit dem Theater durchaus steigen kann. Und dass dann, wenn es da so eine enge Verbindung gibt zwischen Publikum und Theater, dass das auch selbst eine starke, eigentlich antidemokratische Regierung durchaus beeinflussen kann.
Also ich finde das auch interessant, dass du sagst, naja, es ist, geht vielleicht auch gar nicht so sehr um die Frage, ob was aktuell passiert, sondern mit welcher Vision man vielleicht eigentlich aktuell agieren sollte, damit das eben nicht passiert. Ich finde das ja auch ganz interessant, weil das ist ja eigentlich der Anlass in Thüringen gewesen, zu sagen, wir schreiben die Finanzierung jetzt bis 2030 fest, damit eben nicht die AfD mit ihren 30% kommen kann und da ihre eigene Agenda durchdrückt. Aber es ist natürlich auch schön zu hören, dass das in Polen nicht ganz so schlecht ausgegangen ist, wie es hätte ausgehen sollen oder können. Genau, wir haben noch einen anderen O-Ton von Joachim Clement, in der dann vom Staatsschauspiel Dresden, der auch ein bisschen Verständnis äußert bei all den Kürzungsstrategien in der Politik.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich damit zu tun hat, dass es oft verkannt wird. Ich glaube, dass bei einigen Politikerinnen zumindest die Situation ist, dass sie das Gefühl haben, sie können die Prioritätensetzung nicht mehr so vornehmen, wie sie sich das wünschen würden, möglicherweise. Und die werden gerade in den Kommunen aufgerieben zwischen Pflichtaufgaben und dem, was dann nicht in der Regel in der Verfassung festgeschrieben ist als eine Pflichtaufgabe, nämlich das Thema Kultur. Dass man es deutlich anders machen kann, sieht man am Hamburger Beispiel. Das, was sich in Berlin abgespielt hat, ist einfach eine Katastrophe, weil sie einfach die Institutionen überhaupt nicht wahrgenommen hat als Ansprechpartner, mit denen man gemeinsam in einer schwierigen Zeit über Haushalte und ihre Aufstellungen sprechen kann. Und dazu kommt, dass es wieder Debatten gibt, und die finde ich ärgerlich, nämlich dass wieder unterschieden wird darüber, ob die sogenannten MINT-Fächer die Heilsbringer der Zukunft sind oder ob die Bereiche, die eine andere Form von spielerischem Umgang mit Zukunftsgestaltung im Blick haben, ob die da Zukunft haben können. Und ich glaube, dass man das wechselseitig unterstützt und insgesamt viel zu wenig Geld in den Bereich fließt, in den Bereich Bildung und in den Bereich Kultur.
Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Kommunen müssen immer mehr Probleme lösen, ohne dafür mehr Ressourcen zu erhalten. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert an dieser Stelle unter anderem umfassende Reformen, damit das einfach ein bisschen mehr verteilt wird. Und das würde vielleicht auch eine Finanzierung der Theater, die aktuell ja freiwillige Aufgabe ist, von Kommunen sichern. Die übrigens in einer Region oder in einer Stadt ja auch ganz unterschiedliche Aufgaben übernehmen können und vor allem wollen. Dazu hören wir gleich noch Katrin Mädler, Intendantin am Theater Oberhausen und Vorsitzende der Intendantinnengruppe im Deutschen Bühnenverein.
Im Hinblick auf Politik glaube ich manchmal, dass bei den PolitikerInnen, jetzt sehr allgemein gesprochen, es zu wenig Informationen darüber gibt, in welcher Vielfalt die Theater schon arbeiten, was Bildungsarbeit betrifft, was Öffnung der Häuser betrifft, was besondere Formate betrifft, die wirklich sich an sehr unterschiedliche Gruppen richten, was einfach die große Bandbreite der künstlerischen, ästhetischen, aber eben auch vermittelnden Tätigkeit angeht. Darüber gibt es zu wenig Kenntnis. Und das ist dann nun wieder eine Frage an uns. Wie schaffen wir es, all die tollen Formate, all die Versuche, die wir machen im Hinblick auf die Öffnung, noch besser zu vermitteln, und jetzt sind wir beim Punkt der Gesellschaft, und auch wirklich zu den Gruppen zu bringen, zu tragen, die sich dafür interessieren könnten und für die wir diese offenen Häuser sein wollen. Und ich glaube, da müssen wir als Häuser nochmal drüber nachdenken, wie wir Personal und Ressourcen in die Vermittlung dieser vielen Angebote, die schon stattfinden, im öffentlichen Raum, gesellschaftlich, in der Stadtgesellschaft, wie wir das besser hinbekommen.
An dieser Stelle auch eine selbstkritische Frage an uns. Nicht nur die Theater können sich ja selbst kritisieren, JournalistInnen können das ja auch immer sehr gut. Warum ist nicht mehr Menschen, vor allem Menschen mit Einfluss, klar, welch wertvolle Arbeit Theater leisten? Ist das vielleicht auch unsere Aufgabe, da mehr sichtbar zu machen?
Ja, das ist unsere Aufgabe, das versuchen wir ja auch. Und die Theater, denke ich, geben ja auch ihr Bestes. Das Problem ist natürlich, dass viele wichtige Menschen mit Einfluss nicht ins Theater gehen. Und die Frage ist, wie man die da hinlockt oder ob das überhaupt Sinn hat, wenn die dafür gar nicht empfänglich sind.
Ich gebe an dieser Stelle schon mal ein kurzes Fazit ab. Vielleicht stimmst du mir zu, vielleicht auch nicht. Ich habe immer das Gefühl, so ganz allgemein gesprochen, Gesellschaft und in der Politik wird Theater nicht richtig wertgeschätzt, weil es auch nicht so richtig gesehen wird, glaube ich. Also erstens kurbelt es die Wirtschaft an, weil Menschen mit so einem Theaterbesuch ja meist noch mehr Konsum verbinden. Die gehen auch ins Restaurant, die übernachten. Also es ist ja auch für die Stadt insgesamt meist sehr wichtig. Es ist ein wichtiger Standortvorteil, weil die Leute in Döbeln halt nicht nur Würste produzieren wollen, sondern auch leben und da was erleben wollen. Und damit die Sparmaßnahmen kann man ja sowieso streiten, weil Kultur, erstens, du hast es auch schon kurz angedeutet, so eigentlich ein geringer Posten ist, mit dem kann man nicht konsolidieren und die Gebäude müssen ja trotzdem unterhalten werden und die Arbeitsplätze müssen ja dann auch irgendwie kompensiert werden. Die Menschen gehen ja dann nicht nach London oder so, die bleiben ja dann trotzdem meistens dort. Und viertens, und das ist ja vielleicht das Wichtigste und das ist auch das, was Andrea Gronemeyer, glaube ich, so ein bisschen angedeutet hat, es geht ja auch um die Frage, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Sollen wir nur arbeiten und essen und uns fügen oder sollen wir uns auch Vergnügen austauschen, bilden, mit uns verschiedenen Perspektiven austauschen? Die Theaterunternehmen ja einiges, um mehr Menschen zu erreichen. Du hast es schon gesagt, statt Kürzungen aufzudrücken, könnten politische EntscheidungsträgerInnen vielleicht eine gemeinsame Vision entwickeln, wie das besser geht, vielleicht auch effektiver meinetwegen. Genau, Detlef, wie siehst du das? Wird das Theater genug wertgeschätzt? Ist es uns noch genug wert?
Ich glaube, dass Theater und Demokratie eng zusammenhängen. Und wenn wir die Demokratie in dem Land erhalten wollen, was zum Glück viele wollen, aber viele sehen auch, dass es immer schwieriger wird, dann ist das Theater, glaube ich, eine Riesenhilfe, weil Theater ist eine Gemeinschaftskunst. Es fordert vom Publikum Offenheit und Bereitschaft zuzuhören und Bereitschaft, sich in andere Menschen, in ihre Geschichte reinzuversetzen. Und Theater spielen, auch im Jugendclub, im Theaterclub, ist die beste Übung für Demokratie, für gemeinsames Handeln, für Toleranz, für Empathie, für aufeinander zugehen, aufeinander hören und gemeinsam auch ein Ziel entwickeln und es verfolgen. Und deswegen glaube ich, dass Theater für die Demokratie entscheidend wichtig ist und deswegen auch entscheidend weiterhin gefördert werden muss.
Vielen Dank, Detlef. Dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Und wenn Sie jetzt mehr über den Wert des Theaters erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen, neben einem Besuch im nächstgelegenen Haus, auch die Angebote der Deutschen Bühne. In unserem Magazin schauen wir genau auf die aktuellen Entwicklungen an den deutschen Bühnen und betrachten wichtige Themen aus unterschiedlichen Perspektiven. Und auf unserer Webseite die-deutsche-buene.de gibt es immer aktuelle Kritiken, die auch regelmäßig zeigen, welch gute Arbeit oder manchmal auch nur gute Absichten die Theater haben, schauen Sie gerne mal vorbei. Damit verabschiede ich mich, Vorhang zu und bis zum nächsten Mal.
Schwerpunkt Theater, der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.